Viele von euch wissen, ich halte eine Predigtreihe über Abraham, den Vater des Glaubens, so in lockerer Folge, ja nicht jeden Sonntag, immer mal wieder. Heute die Fortsetzung aus 1. Mose 12, 10 bis 20. Im Land Kanaan brach eine Hungersnot aus. Abraham zog nach Ägypten, um während dieser Zeit dort zu leben. Kurz vor der ägyptischen Grenze sagte er zu seiner Frau Sarai: Weil du so schön bist, wirst du bei den Männern Aufsehen erregen. Wenn dich die Ägypter sehen, sagen sie bestimmt: Das ist seine Frau. Wenn wir ihn töten, haben wir sie für uns. Sag doch einfach, du seist meine Schwester. Dann werden sie mich bestimmt gut behandeln und leben lassen. Tatsächlich zog Sarai die Aufmerksamkeit der Ägypter auf sich. Selbst die Beamten des Pharaos waren beeindruckt und lobten Sarais Schönheit vor ihm. Da ließ er Sarai in seinen Palast holen und überhäufte Abraham ihretwegen mit Geschenken. Diener, Schafe, Ziegen, Rinder, Esel und Kamele. Aber der Herr bestrafte den Pharao und seine Familie mit Krankheiten, weil er sich Sarai zur Frau genommen hatte. Da rief der Pharao Abraham zu sich und stellte ihn zur Rede. Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du behauptet, sie sei deine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Hier, nimm sie zurück, mach, dass ihr wegkommt. Er beauftragte Soldaten, die Abraham und seine Frau mit ihrem ganzen Besitz zur ägyptischen Grenze zurückbrachten. Auweia. Das ist also der Vater des Glaubens. Das ist der Mann, auf den sich drei Weltreligionen berufen: Judentum, Christentum und Islam. Das ist der Mann, der mit seiner Familie auf Gottes Ruf hin seine Heimat verließ und später Vater des Glaubens genannt wurde. Ehebrecher- und Zuhältergeschichten sind das. Und mancher Leser hat wohl das Bedürfnis, sich die Hände zu waschen. Oder wundert sich einfach, ist das dieselbe Sarah, die uns einige Jahre zuvor als Ü-70-Seniorin vorgestellt wurde? Ihr merkt, irgendwie sind die Abraham-Geschichten nicht aus einem Guss. Es sind einzelne Episoden, Geschichten, die am Lagerfeuer erzählt wurden. Sie wurden dabei entwickelt, verändert. Wir haben keine Abraham-Biografie, sondern eben diese Lagerfeuergeschichten eines Urvaters aus grauer Vorzeit, worauf es aber ankommt, dessen Erfahrungen, die Erfahrungen mit Gott reflektieren, die Erfahrungen von Menschen mit Gott. Erst viel später sind diese Geschichten zusammengestellt worden, zuletzt so, wie wir sie in der Bibel vorfinden. Also müssen wir uns über die Brüche in der Geschichte und auch solche Widersprüchlichkeiten nicht wundern. Interessant für uns ist, wozu wurden diese Lagerfeuergeschichten so zusammengestellt und festgehalten? Offenbar, weil typische Erfahrungen dargestellt wurden, die das Volk Israel mit Gott gemacht hat. Ja? Und das ist so exemplarisch an diesem Mann dargestellt. Was bisher geschah? Abraham, ich sagte es schon, ist dem Ruf Gottes gefolgt. Mit seiner Familie, seinem ganzen Gefolge und seinen Herden ist er aus dem Kulturland ausgezogen in ein Land, das ihm Gott zugewiesen hatte. Dort ist er zunächst zum Halbnomaden geworden. Ein Weidewechsel folgte dem anderen. Zum Überleben reichte es, wenn auch knapp. Und vielleicht fragt sich jetzt mancher, was wir uns sicher fragen würden: Gott, was ist denn jetzt eigentlich mit deiner Verheißung? Vorher ging es mir gut, rundum gut. Jetzt bin ich deinem Ruf gefolgt und komme kaum über die Runden. Kannst du mir das bitte mal erklären? Dann eines Jahres kommt die Trockenheit dazu. Mensch und Tier sind vom Hunger bedroht. Abraham reagiert. Er bricht auf nach Ägypten, dort fließt der Nil, durch das Wasser gibt es Gras für die Tiere, Brot für die Menschen, auch wenn die Regenzeit ausbleibt und die Steppe verdorrt, dort gibt es immer noch was. Abraham weiß aber auch, in Ägypten wird er Asylsuchender sein, ohne Freunde, ohne Schutz. fern von dem Land, das Gott ihm versprochen hatte, wenn auch ohne Hunger. Je näher er dem fremden Land kommt, umso mehr muss er auch an die drohenden Gefahren denken. Sein Leben wird dort nicht viel gelten. Begehrliche Blicke werden sich auf seine Herden richten, auf seine Habe und vor allem auf seine Frau, die schöne Ausländerin. Seine Fantasie malt sich das aus. Man wird sie ihm mit Gewalt nehmen, man wird ihn selbst totschlagen. Verstecken kann er sich hier nicht. Im Kulturland kann er ja jetzt nicht hin und her ziehen und irgendwo zelten, wo er gerade will. Dort gibt es Zuständigkeiten und jeder Bewohner muss zustellbar sein. Nun ist Abraham offenbar auch ein Überlebenskünstler. Er denkt sich, wenn schon auf Gott so wenig Verlass ist, dann kann man doch es wenigstens mit einer List versuchen. Warum nicht aus dem schwächsten Punkt den stärksten machen, aus dem gefährdeten, aus der gefährdeten und gefahrbringenden Frau einen begehrten und nutzbringenden Köder? Ich höre förmlich Abraham sagen, liebe Sarah, du hast doch schon so viel für mich getan. Könntest du auch das noch für mich tun? Siehst du, sie werden dich so oder so wegholen, dann doch lieber nicht über meine Leiche. Lass uns einen Handel mit ihnen abschließen. Gott möge dich schützen in den Händen der neuen Herren. Bin ich erstmal aus einem geringschätzig und misstrauisch behandelten Flüchtling zu einem geschäfts- und gesellschaftsfähigen Zugewanderten geworden? Dann wird sich auch das Weitere finden. Wir brauchen dazu nur auf unbestimmte Zeit außer Betracht zu lassen, dass wir Mann und Frau sind. Wir könnten ja beispielsweise auch Bruder und Schwester sein. Es sind ja keine Kinder da, anders als Gott verheißen hat. Nun, und seine Rechnung geht ja auf und wird zu einem guten Geschäft. Abraham wird Schwager am Hof. Trotz Mangel an Anstand mehrt sich sein Wohlstand, bis der Schwindel rauskommt. Denn dem Pharao geht's nicht gut mit der Affäre. Er bekommt das mit seinem ganzen Haus zu spüren. Und seine Reaktion, die unheimlichen Fremdlinge bekommen die Ausweisung und werden unter Bundespolizeischutz über die Grenze abgeschoben. Allerdings ist die Hungersnot in Kanaan inzwischen auch überwunden. Man könnte also sagen, der betrogene Pharao sieht ziemlich dumm aus. Der verlogene Abraham scheffelt die Zinsen. Eine unmoralische Geschichte, allerdings spannend erzählt, ja, orientalische Erzählkunst eben. Man könnte das Ganze so noch mit dem Zauberstab der Fantasie berühren und dann ein Bild draus machen und dann einen Roman und dann vielleicht einen Film. Die sengende Dürre, ihr seht sie vor euch, das Schwirren, die Flucht vor dem Hunger, das fremde Land, erste Begegnungen, unheimliche Blicke, ängstliche Beratungen im Zelt, Szenenwechsel, der Palast, die Höflinge, der Überwachungsdienst. Eine schöne Frau wird beobachtet. Schicksale im königlichen Harem, das Unglück der Familie des Pharaos, unliebsame Enthüllungen, Zorn, Großmut und Angst eines Pharao, Vertreibung und Heimkehr. 11 Verse, ein ganzes Drehbuch, das Spielberg noch nicht drauf gekommen ist. Allerdings keine schön erbauliche Geschichte, keine Glaubensgeschichte. Abraham lügt aus Angst und wird seine Frau auf perfide Weise untreu. Die Sache ist skrupellos und frauenfeindlich. Punkt. Und dieses dunkle Kapitel kommt gleich nach diesem schönen Eröffnungsblatt von der Berufung Abrahams, der er folgt, glaubensvoll. Ich finde es sehr spannend, dass die Israeliten, die auf ihren Stammvater Abraham so stolz sind, nicht versucht haben, diese Geschichte zu unterdrücken. Sie hätten sie herauslassen können. Warum eigentlich? Nun gut, man könnte sagen, die Stellung der Frau war damals eine andere, das stimmt. Die Moralvorstellungen waren es auch das stimmt. Die Pharaonen waren unvorstellbar mächtig, ja, aber trotzdem, die Geschichte stört doch gewaltig, das passt doch vorne und hinten nicht. Dabei ist sie irgendwie auch realistisch. So reagieren Menschen, so gemein können sie sein, zumindest wenn Angst im Spiel ist oder ein ordentlicher Gewinn lockt. Halten wir deshalb so gerne an frommen Idealbildern fest? Wir möchten die Welt so gerne einteilen, hier die Guten, dort die Schlechten. Wir könnten uns ja dann so unauffällig ein bisschen zu den Guten halten. Wir könnten uns den Blick in unsere Abgründe ersparen. Nun stand Abraham ja mächtig unter Druck. Ja, Hungersnot, Todesgefahr, das sind harte Proben. Denen bin ich noch nie ausgesetzt gewesen. Wie ist denn das bei mir? Was geschieht denn bei mir, wenn ich Angst habe? Wie reagiere ich denn da? Was ist denn von meinen ethischen Grundsätzen dann übrig? Oder was geschieht, wenn großer Gewinn winkt? Ich denke, der allzu selbstsichere und stolze ist kein guter Bibelleser. Der wird diese Episode vielleicht übergehen. Oder sie nutzen, um sich wenigstens ein bisschen besser zu fühlen als Abraham. Denkt man, also richtig gut bin ich ja nicht, aber besser als der Abraham ja dann doch. Wenn wir aber die Scheinwerfer auf die Szene richten, möchte ich jetzt zwei Dinge besonders beleuchten. Erstens, Abraham, wie gesagt, Vater des Glaubens genannt im Neuen Testament, kommt zu Fall und zu vorausschauend gesagt, er nicht das einzige Mal. Ein Mann, der einer Berufung Gottes gefolgt ist, ein Mann, der Verheißung Gottes geglaubt hat, einer, der Altäre und Denkmäler seines Glaubens auf allen seiner Stationen seiner Wanderschaft errichtet hat, um da zu beten. Manchmal denke ich, die Frommen haben es noch schwerer, mit Schwierigkeiten fertig zu werden, manchmal. Denn sie glauben ja nicht an ein blindes Schicksal. Abraham glaubt auch nicht an eine wild rumzickende Götterwelt, der er irgendwie haltlos ausgeliefert wäre. Er glaubt an den einen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde. Er glaubt an den Gerechten, er glaubt an den treuen Gott. Und mit dem muss er sich jetzt auseinandersetzen. Christen, die an einen persönlichen, an einen liebenden Gott glauben, haben immer ein Problem mehr, wenn sie in Schwierigkeiten geraten. Sie haben nämlich dann noch die Frage, wo bleibst du denn jetzt eigentlich, Gott? Manche lösen das Problem, manche sehr oberflächlich, indem sie Probleme abstreiten. Nein, nein, mir geht's doch gut, Probleme, aber doch nicht bei mir, ich bin ja Christ. Wir wissen, dass das alles noch schlimmer macht. Andere vergessen Gott und versuchen sich mehr schlecht als recht durchzuschlagen, schließen schlechte Kompromisse, so wie es Abraham tat, waren ja schlechte, mehr als schlechte Kompromisse. Ich plädiere für eine bessere Möglichkeit, einfach nicht aufhören, mit Gott darüber zu reden. Einfach nicht aufhören. Manchmal sieht es so aus, dass sich die Not gerade für den Berufenen an die Fersen heftet. Wer sich für Gott einsetzt, setzt sich immer auch aus. Viele Christen erzählen von Schwierigkeiten nach ihrer Bekehrung oder vor der Taufe oder wenn sie einen wichtigen Schritt im Glauben tun. Nun, für manche ist das offensichtlich. Ja, wenn im Teheran jemand zum Glauben kommt, hat er natürlich ein Problem. Aber das ist eben eine Erfahrung, die noch weiter greift, die viele Menschen hier auch machen. Auf einmal gibt es irgendwie Druck. Abraham weicht dem Druck ja aus, er geht nach Ägypten, immerhin nicht in seine alte Heimat zurück, aus der er herausgerufen wurde, immerhin. Aber er will eben auch gerne am Leben bleiben, in Ägypten als Fremdling überwintern, an dem lebensspendenden Nil. Der bringt nämlich Leben und Reichtum, Sicherheit, Kultur, Technik, Arbeit, Brot, Bildung, Genuss. Aber dieses Ägypten ist auch ein gefährliches Land. In der Geschichte Israels werden es immer wieder die Fleischtöpfe Ägyptens sein, nach denen sich das Volk sehnt, der Reichtum dort und der sie anfällig macht dafür, Gottes Weg zu verlassen. Ägypten, ein Synonym für die Versuchung, Gottes Ruf untreu zu werden. Ob in Ägypten oder anderswo, Berufung zieht Versuchung nach sich. Jeder, der Gottes Ruf gehört hat, kann auch davon reden. Letztlich ging es ja auch Jesus selbst nicht anders. Wir werden von Gott nicht ins Paradies berufen, sondern mitten ins Leben, in die Auseinandersetzungen, in die Zerreißproben, die das Leben mit sich bringt. Wie werden wir ihm dort folgen? Ägypten, ich lege es mal so aus, als die Versuchungszeit des Glaubens. Wo liegt denn dein persönliches Ägypten? Was ist die Versuchung deines Lebens? Oder anders gefragt, was steht deiner Berufung im Weg, deiner Berufung durch Gott? Lebst du sie? Und wenn nicht, warum nicht? Was ist dazwischen? Was hindert dich? Was ist dein Ägypten, das dich davon abhält? Und dann kommt ja noch eine Schwierigkeit dazu. Die Berufenen Gottes sind durch ihre Berufung immer auch ein bisschen fremd in ihrer Welt. Das haben ja auch neutestamentliche Christen dann erfahren. Sie sind immer in Gefahr, sich schnellstens mit dem Gastland zu verschwägern, um anerkannt zu werden. Denn man kann auch Angst kriegen, wenn man so sehr auf das Wort Gottes angewiesen ist und so zwischen verschiedenen imposanten Mächten steht, die alle was anderes posaunen. Wo habe ich meinen Glauben auf Eis gelegt, um sicherer zu sein, um anerkannter zu sein, um interessanter zu wirken? Habe ich die Hoffnung, dass ich den Glauben an Gott aus dem Kühlschrank ziehen kann, wenn er nicht mehr stört? Abraham vertagt die Verheißung. Gott hat versprochen, dass aus ihm ein großes Volk werden soll. Aber der Träger seiner Verheißung sorgt sich jetzt erstmal um seine Schafe, Rinder, Esel, Knechte, Mägde, Eselinnen und Kamele, wie es heißt. Worum wir uns halt so sorgen? Gott scheint auch dazu zu schweigen. Eigentlich wäre Abrahams Treue und Ausdauer gefragt. Aber Geduld ist natürlich schwer auszuhalten, gerade wenn eine sengende Hitze das letzte Saatgut verdorrt, wenn die Not erfinderisch macht, wenn man sich irgendwie durchboxen muss. Schließlich gelten bestimmte Gesetze, Lebensregeln, Arbeitsregeln, Faustregeln und die sind meistens nicht aus der Bergpredigt entnommen. Religion, das ist doch Herzenssache, jetzt geht es ums Futter fürs Vieh. Meine Güte Sarah, wir sind in Ägypten, da gibt es doch Sachzwänge. Ihr merkt, solche Sätze sind der Schwanengesang eines sterbenden Glaubens. Obwohl es nicht schlecht aussieht, Abraham verlässt Ägypten ja reicher, als er gekommen ist, heißt es. Gleichzeitig ist er gescheitert. Die andere Seite der Medaille ist aber, Gott ist treu. Er hat diesen langen Atem, er hat diese Geduld. Sonst wäre Abraham längst tot. Gott steht zu Abraham. Erinnern wir uns mal daran, was war denn eigentlich die Verheißung, die Gott Abraham mitgegeben hat? Er sagte erstens, du sollst ein großes Volk werden, durch Nachkommen, durch Sarah. Zweitens, durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Nun, das setzt Nachkommenschaft voraus. Jetzt stellt euch vor, Sarah im Harem des Pharao. Obwohl Abrahams Rechnung irgendwie aufging, ist er im Begriff, Gottes Verheißung komplett zu verspielen. Hätte Gott nicht eingegriffen, wäre die Verheißung zerstört worden. Gott sorgt dafür, dass sein Versprechen trotz der bodenlosen Dummheit Abrahams hält. Er sorgt dafür, dass sich seine Verheißungen erfüllen. Und zwar trotz aller Umwege. Abraham bleibt auch der Berufene Gottes. Die Geschichte zeigt uns, dass auch oder gerade die Berufenen ja anfechtbar sind und bleiben bis ans Ende. Luther drückt es so aus, der Heilige Geist treibt die Gläubigen nicht pausenlos an. Will sagen, da gibt es Pausen. Da werden wir manchmal von sehr dummen Einfällen geritten. Der Glaube an Gott, also das Vertrauen auf ihn, ist keine Eigenschaft, die wir uns so ein für alle Mal zulegen könnten. So ein Weg bedeutet, immer wieder auf Gott hören, immer wieder den Kurs korrigieren, immer wieder. Ich glaube, das hat jeder von den dreien, die heute was aus ihrem Leben erzählt haben, auch auf ihre Weise ausgedrückt. Und deshalb feiern wir ja auch jede Woche Gottesdienst. Und deshalb ist es wichtig, regelmäßig in der Bibel zu lesen und zu beten. Auch deshalb ist es wichtig, dass wir im Gespräch miteinander bleiben, dass wir uns gegenseitig ermutigen, wo nötig auch korrigieren. Glauben kann man eben nicht auf Flaschen ziehen und konservieren. Er wird immer frisch gelebt. Und er bleibt bedroht. Zum Glück für Abraham lässt sich Gott selbst durch ein so schamloses Verhalten, ein bodenloses Versagen, seine Verheißung nicht aus der Hand nehmen und nicht aus dem Konzept bringen. Er lässt den Selbsthilfekünstler Abraham mal eine Weile laufen, aber er holt ihn auch wieder ein. Was ist das für ein Gott, der einem Berufenen auch über solche Umwege hinweg die Treue hält? Was ist das für ein Gott, der sich seiner Leute nicht schämt? Offenbar lebt Gottes Treue nicht von der moralischen Kraft der Glaubenden. Der gewonnene Plunder hier, die missbrauchte Frau da. Ganz sicher leben die Glaubenden ganz und gar von seiner Treue. In der Geschichte schwingt diese Faszination mit, dass Gott bei diesem Abraham bleibt, dass er mit ihm weitermacht, treu bleibt. Abraham macht sich wieder auf den Weg mit Sarah, mit seinem Gefolge, mit den Herden. Vielleicht ist er auch deswegen Vater des Glaubens, weil er die Vergebung kennengelernt hat. Aber kann denn Gott so eine Sache einfach großzügig übersehen? Da sind ja nun auch Leute geschädigt worden. Im Blick auf das Neue Testament ist wichtig, wir haben es gerade gefeiert. Christus ist gestorben, weil Gott nicht einfach die Schuld übersieht. Er nimmt sie so ernst. Alles andere wäre eine Verhöhnung der Opfer. Aber er nimmt die Strafe auf sich. Und das ist es, wovon jeder Berufene lebt. Davon lebe ich doch in meiner Berufung. Und du in deiner. So ist Gott Abraham, so ist er der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs bis zu uns hin. So ist der Vater Jesu Christi, unser Vater im Himmel, Stein des Anstoßes und Fels des Heils. Meine Chance ist nicht meine Integrität und Kraft. Meine Chance ist seine Treue. Und die überlässt die Berufenen auch nicht ihren feigen Lügen. Seine Treue lässt sich auch nicht in Angst versinken. Gottes Treue schlägt mit jedem Tag ein neues Blatt auf, bis das Buch des Lebens geschlossen ist. So ähnlich wie wir es gerade gesungen haben. Und so erzählt diese seltsame Geschichte von Gott und seinen Leuten und von seiner Gnade, die trägt, auch eben für dich und für mich. Amen.